Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 75 von Alles Coin, nichts muss. Julius, die Leute, die uns auf YouTube zuschauen, die sehen, dass ich ein fettes, fettes Grinsen im Gesicht habe. Ganz einfach, weil es ist Folge 75. Du hast mir schon mal vorgeworfen, dass ich hier jedes Jubiläum mitnehme. Ich habe es jetzt lange deshalb nicht gemacht. Ich glaube, unser letztes Jubiläum, was wir gefeiert haben, war unser einjähriges. Von daher genehmige mir bitte dieses Grinsen. Allerdings muss ich sagen, mit unserem kleinen Vorgespräch, was wir hier vorher gemacht haben, hast du mir schon fast wieder dieses Grinsen vermiest. Weil du hast gesagt, du hast heute sehr viele Solana-Themen am Start. Und ich muss ja sagen, meine Solana-Experience bisher, abgesehen davon, dass die Transaktionskosten super niedrig sind, was natürlich Musik in meinen Ohren ist, war meine Experience mit dem ganzen Netzwerk noch nicht so dolle. Ich erinnere daran, eins meiner ersten Experimente, was ich im Cryptospace gemacht habe, war dieser blöde NFT-Schuh, der dann abgeschmiert ist, nämlich Steppen. Und das steppte da ziemlich in den Keller. Plus mit dem ganzen FTX-Crash ist Solana auch nochmal in den Keller gerauscht. Ich kriege hier immer wieder von Coinbase irgendwelche Notifications in den letzten Wochen, dass Solana eigentlich nur einen Weg kennt und zwar nach unten. Also ich kriege immer so Preiswarnungen. Deshalb, warum zur Hölle sprechen wir in dieser Folge so viel über Solana?
Also ich glaube, der Episodentitel könnte sowas sein wie Rückenwind für Solana oder vielleicht fällt dir noch was Kreativeres ein. Solana macht sich so langsam. Vielleicht erinnerst du dich, nach dem FTX-Crash, wo ja viele Leute auch das Ökosystem dann angezweifelt haben und so ein bisschen die Frage war, erholt sich Solana nochmal davon, dass jetzt irgendwie der Preis runtergegangen ist, dass Alameda und FTX, die große Finanziers im Ökosystem waren, jetzt vom Markt gegangen sind. Und haben sich viele gefragt, quasi überlebt das Solana. Und wir haben damals eine Folge gemacht, wo ich zu dir schon gesagt habe, ich glaube schon, weil zum einen eine solide Technologie ist und zum anderen ein gutes Ökosystem aufgebaut hat an Buildern, irgendwie Entwicklern und Investoren. Und so langsam zeigt sich das. Also ich glaube, es gab irgendwie in den letzten Wochen mehr positive News Solana-Ökosystem dann irgendwie als im ganzen halben Jahr zuvor zusammengenommen. Wir können mal so ein paar zusammennehmen und so ein paar haben wir hier, wo wir auch gleich Deep Dives machen. Also irgendwie Maple Finance launched jetzt auf Solana, die waren kurzfristig weggegangen. Maple können wir uns auch mal im Detail anschauen, übrigens auch sehr interessant. Wir haben die News, dass, was war noch? Ich will jetzt gar nicht so mehr die News-Stories gleich. Und es gab eine coole Entwicklung. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben hier über Friendtech gesprochen vor zwei Wochen. Und da haben wir darüber diskutiert, dass dieser Mechanismus irgendwie für Zugang zu Personen zu bezahlen ja irgendwo Sinn macht, weil E-Mail als auch irgendwo das LinkedIn-Postfach und viele weitere Social-Media-Postfächer eigentlich mehr so Spam-Ansammlungen sind, weil die halt jeder schreiben kann. Also ich meine, unterschiedliche Plattformen haben da unterschiedliche Regeln, aber bei E-Mail ist eigentlich das beste Beispiel. Jeder kann dir einen Brief in den Briefkasten reinschmeißen. Und da hatten wir damals schon gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn man das irgendwie token-gaten kann oder wenn man da irgendwie einen Preis nennen kann. Und nur wenn jemand auch bereit ist, irgendwie Geld zu zahlen, dass man dann der Person antwortet und man dann halt automatisch irgendwie so die Bad Actors und den ganzen Spam rausfiltert.
Dazu habe ich schon zu dir letztes Mal gesagt, dass es so eine ähnliche Lösung oder zumindest das Konzept schon bei D-Bank gibt, die so einen Chat gebaut haben. Da hattest du mir dann aber gesagt, nee, du bist ja oldschool noch unterwegs, hier Chat ist ja alles schön und gut, aber du willst endlich, dass dir jemand dein E-Mail-Postfach sauber hält.
Richtig. Und Stichwort Solana, das hat jetzt jemand in relativ kurzer Zeit auf Solana basierend mal gebaut. Das Ganze heißt Sollink, werden wir verlinken. Und ich habe es ausprobiert die Woche und ich würde dir ja einmal kurz erzählen, wie das funktioniert. Dann kannst du mal sagen, was du davon hältst. Es ist jetzt noch nicht sicherlich die super coole Lösung, aber ich finde, die haben es ganz gut gemacht und bei mir hat es auf jeden Fall auch funktioniert. Das Ganze läuft so, du gehst bei denen auf die Webseite, connectest einmal deine Wallet, weil, wie gesagt, das Ganze hat ja mit Payments zu tun und die müssen somit wissen, auf welche Wallet diese Payments auch transferiert werden sollen. Dann legst du dir eine Sollink-E-Mail-Adresse an, die kannst du beliebig nennen. Also bei dir, weiß ich nicht, fluadomide@solink.com, glaube ich.
Sag doch so, bring die Leute doch jetzt nicht auf die Ideen, weißt du? Ich will es ausprobieren und dann zack, ist wahrscheinlich die Domain weg. Oder
also wo, genau. Eine beliebige Domain. Und dann gibst du noch quasi deine oder einer deiner tatsächlichen E-Mail-Adressen an, an die E-Mails dann weitergeleitet werden sollen. So, und wenn du das angegeben hast, dann kannst du dir noch überlegen, was sollen Leute denn überhaupt zahlen und wie schnell muss ich antworten für unterschiedliche Preispunkte? Kannst zum Beispiel sagen, okay, für eine Antwort innerhalb von 24 Stunden muss die Person irgendwie 10 USDC zahlen. Wenn du eine Antwort innerhalb von 3 Tagen willst, kostet sich nur 3 USDC oder whatever. Ne? Kannst du setzen, wie du lustig bist. So, und dann kannst du quasi diese Informationen, also deine Solink-E-Mail-Adresse, kannst du halt irgendwie öffentlich teilen. Das ist quasi so dein Public Key, wenn du so möchtest. Und wenn ich dich nicht kenne, aber ich will unbedingt mit dir in Kontakt treten und weiß nicht, du bist irgendwie bekannter Investor und als Startup ist mir das auch jetzt irgendwie vielleicht $10 wert, bei dir in der Inbox zu landen, dann kann ich eine E-Mail an deine Solink-Adresse, die du irgendwie öffentlich gemacht hast, schreiben, ganz normal, wie man halt schreibt. Und dann kriege ich irgendwie ein paar Minuten später eine Antwort auf diese E-Mail, wo dann steht hier, bitte überweise doch die USDC auf die und die Adresse. Das muss man dann eben machen. Und dafür braucht man natürlich irgendwie eine Solana-Wallet. Wenn ich das dann gemacht habe, dann landet meine Mail bei dir in der Inbox, also bei deiner richtigen, sagen wir mal, Gmail-Inbox. Die hast du ja irgendwo hinterlegt, deine E-Mail-Adresse. Und du kriegst das Geld aber auch nur, wenn du dann innerhalb dieser angegebenen Zeitspanne antwortest. Ansonsten geht das wieder zurück.
Aber wie trackt dieses Programm das? Also ich verstehe diese Weiterleitung. Also den ersten Schritt, dass, keine Ahnung, ich will dich kontaktieren, deshalb überweise ich auf eine zentrale Partei. Ja, das bist ja nicht du, sondern irgendjemand wird dieses Geld verwahren, treuhänderisch. Überweise ich Geld, schicke da eine E-Mail hin. Also die nehmen diese E-Mail erstmal an, weil ich ja eine E-Mail-Adresse für die generiert habe. Die schicken mir das an meine private, sodass nicht jeder Dulli meine private E-Mail-Adresse sieht. Und dann antworte ich jetzt darauf. Dann antworte ich wieder an meine ursprüngliche Mail oder ich antworte an den treuhänderischen Verwahrer. Aber wenn ich von meiner privaten Mail dann antworte, dann geistert die ja trotzdem da im Ether drumherum. Und irgendwie müssen die auch tracken, dass ich innerhalb der Zeit geantwortet habe.
Das tracken die im Hintergrund, ne? Ob du dann von deiner E-Mail-Adresse geantwortet hast. Guter Punkt. Soweit habe ich den Test tatsächlich gar nicht durchlaufen lassen. Ich habe es quasi, ich habe dann nicht den letzten Schritt gemacht, ob ich dann auch, also ich habe das zwischen 2 E-Mail-Adressen von mir quasi Ping-Pong gespielt. ob ich dann
Julius auch Nagel bezahlt Geld, um Julius Nagel zu kontaktieren. Finde ich auch Knaller.
Das Finanzamt freut sich jetzt schon auf der Steuererklärung 2023. Ich habe tatsächlich nicht den letzten Schritt gemacht. Das ist echt wahrscheinlich ein Fail jetzt. Weil mir gerade ein Punkt gekommen ist, ob ich dann, also wenn du antwortest, ob ich dann die Antwort über deine Solink-E-Mail-Adresse halte oder über deine tatsächliche private Gmail-Adresse. Ich würde vermuten über die Solink-Adresse, weil ansonsten ist es so ein bisschen ein Privacy-Leak. Also das wäre meine Vermutung, wenn du quasi antwortest, wird diese E-Mail wieder über Solink an mich geroutet, aber dann quasi über dein Alias, über deine Solink-Adresse. Genau. Das Ganze ist jetzt natürlich noch etwas buggy, weil du brauchst eine Phantom-Wallet, du brauchst irgendwie Payments in einer Crypto-Wallet machst, aber ich fand es trotzdem cool, dass jemand sowas in ein paar Tagen einfach mal gebaut hat. Und Stichwort Solana nochmal, was man jetzt gesehen hat, was natürlich sehr, sehr toll ist, ist, dass es halt dieser Use Case auf Solana Sinn macht, weil die Transaktionsgebühren so niedrig sind. Also auf Ethereum Mainnet würde das jetzt wenig Sinn machen, wenn du sagst, es kostet irgendwie $5, mir eine E-Mail zu schreiben und du zahlst nochmal $4 Transaktionsgebühren drauf. Das macht dann wenig Sinn. Man könnte es natürlich auf einer Layer 2 machen. Das würde wahrscheinlich eben ähnlich gut funktionieren wie auf Solana. Aber Solana ist halt schon unglaublich günstig und genau, deshalb erstes Beispiel, was da jemand gebaut hat.
Finde ich eigentlich, muss ich mal sagen, also damals, wo du mir die Idee gepitcht hast, war ich so, ganz cool, aber braucht jetzt eigentlich auch niemand. Dass es jetzt so schnell ging von deinem Hirnfurz, sage ich mal so, in die Praxis, finde ich dann doch ganz cool. Ich hoffe, dass die Person, die es gebaut hat, tatsächlich alles Coin gehört hat und vielleicht kriegen wir da auch ein paar Credits dafür, dass es quasi deine Idee war oder zumindest dein Schrei nach einer Lösung. Ich frage mich halt noch so ein bisschen, ob das Mass Adoption, also selbst gehen wir mal davon aus, du hast jetzt das krasse Onboarding, dass du keine Phantom Wallet brauchst oder keine Ahnung, sondern ich weiß nicht, irgendwie bietet dir dieser E-Mail-Provider so eine All-in-One-Lösung an. Frage ich mich ja trotzdem, wie groß das werden kann und wie viele Leute sich da tatsächlich registrieren. Also es wird wahrscheinlich ein Nischenprodukt bleiben, sagte er und dann, boom, nächstes Jahr 100 Millionen Leute drauf.
Ja, ich meine, was ich mir halt, oder ich habe es, also ich habe es auf dem Laptop gemacht. Was natürlich interessant wäre, wäre das Ganze nochmal mobile zu durchlaufen, diese User Experience. Und was ja cool wäre, wenn da einfach, wenn da nicht steht, hey, überweise 5 USDC an diese Adresse und dann steht da halt wieder so eine ewig lange Solana-Adresse. Das ist ja für viele Leute, glaube ich, abschreckend. Dann hast du Angst, vertippe ich mich. Das ist so ein bisschen wie IBAN abtippen, nur halt, nur quasi in Level 99.
Nee, es muss so sein, dass Link. Ich schreibe dir einfach eine.
Nee, da muss, ja, nicht mal ein Link. Da muss ein Link drin sein. Du klickst auf deine Wallet, du sagst nur, ja, 5 USDC, fertig. Das ist cool. Das ist so wie bei PayPal oder so.
Also noch geiler wäre es, wenn es in dem E-Mail-Postfach halt direkt integriert ist. Ja, genau. Also, dass ich halt im Endeffekt wirklich einfach nur beim Senden muss ich einmal einen Betrag eingeben und fertig.
Ja, also aber dann hast du das Problem.
Ich, wär dies
ja, also ja, 100%. Dann hast du aber das Problem, du musst ja Leute erstmal auf dein, also dann hast du ja irgendwie dein eigenes E-Mail-Postfach. Da hätte ehrlich gesagt ich wieder keinen Bock drauf, sondern ich finde genau das Feature geil, dass das quasi in meiner Gmail-Inbox landet. Dass ich nicht jetzt irgendwie noch eine extra Inbox monitoren muss und ein weiteres Tab oder eine weitere App irgendwie mehr runterladen muss. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das quasi in den bestehenden E-Mail-Providern somit quasi integriert ist. Aber ich finde, der Payment-Prozess als solcher ist halt noch ein bisschen holprig. Und den könnte man sicherlich irgendwie smoother machen. Und es gibt schon so Lösungen, die auch so Payment-Links mit Krypto machen. Das fand ich auf jeden Fall cool und uns hatte auch ein Hörer darauf hingewiesen, der hat mir auf LinkedIn geschrieben, also vielen Dank auch nochmal an der Stelle, ich hatte es aber auch tatsächlich auf Twitter gesehen und wir können das ja mal hier ausprobieren, wir können ja mal uns eine Alles-Coin Solink-Adresse machen und wir sind ja so, eigentlich beantworten wir ja schon jede.
Am Ende jeder Folge mache ich hier den großen Shoutout für unsere Social-Kanäle, dass die Leute uns bitte schreiben sollen. Und jetzt soll ich den Leuten auch einmal sagen, schreibt uns doch bitte, aber zahlt dafür Geld. Also
einfach nur, ich meine, du kannst es ja super niedrig setzen und kannst ja irgendwie sagen, kostet halt 0,01 USDC. Also wir wollen ja damit kein Geld machen, aber somit kann jeder quasi den Prozess für sich selber, weil ich glaube, viele haben sich das für sich selber aufsetzt, hast immer das Problem, okay, an wen schicke ich jetzt was? Man kann das so machen wie ich, dass du natürlich Pingpong mit deinen eigenen Mailadressen machst, ist halt irgendwie ein bisschen langweilig und du brauchst dann auch 2 Solana-Wallets oder 2 Adressen auf jeden Fall. Oder kannst du wahrscheinlich auch mit einer machen, aber so wäre es halt cool, weißt du, dann hätten wir wenigstens einen Tracker und können sagen, schickt uns eine Nachricht. Und dann seid ihr quasi geonboardet, ihr habt es hier einmal durchlaufen, könnt ihr uns nochmal sagen, wie ihr das findet. Es gibt vielleicht irgendeinen Goodie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann lass uns doch wieder so ein NFT basteln, wo du dann halt wirklich als Antwort halt irgendwie einen Link zu einem Pop oder was weiß ich bekommt. Und dann sind es halt nicht die Alles-Coin OGs, die halt letztes Jahr schon mitgemacht haben, sondern dann wird das halt irgendwie so ein bisschen hier Mut zum Mitmachen-Aktion. Und dann gucken wir mal, wie viele Leute uns dann da tatsächlich schreiben.
Okay, machen wir. Ich bereite das vor für entweder nächste Folge oder wir announcen es einfach die Tage über unsere Social-Kanäle und dann kann da jeder...
Ah, das ist der perfekte Hinweis für mich nochmal dafür zu sensibilisieren, dass wir einen Instagram-Account haben mit allescoin_pod. Das ist auch der Handle zu unserem Twitter-Account. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt und euch der Samstag Julius und Flo nicht reicht, sondern ihr noch mehr tollen Content haben wollt, dann folgt uns einfach auf diesen Kanälen. Da könnt ihr uns aktuell auch noch kostenlos schreiben. So, bevor wir uns da jetzt aber verquatschen, lass uns mal weitermachen. Du hattest ja gesagt, du hast jede Menge News aus dem Solana-Ökosystem mitgebracht. Konkret wohl auch so ein bisschen aus der traditionellen Finanzwelt, nämlich die guten alten Kreditkartenkönige Visa. Was machen die mit Solana?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass Visa relativ innovativ im Bereich und fortschrittlich im Bereich Blockchain grundsätzlich unterwegs ist. Die probieren da schon lange rum, haben, glaube ich, auch ein relativ großes Team, haben auch ein eigenes Research-Team, wo sie auch ihre Findings irgendwie publizieren. Also machen das auch öffentlich so ein bisschen, was sie lernen in ihrem Versuchen mit der Blockchain-Technologie, das irgendwie bei sich zu integrieren. Haben jetzt diese Woche bekannt gegeben, dass sie USDC-Settlement jetzt auch weiter ermöglichen wollen und dafür auf der Solana-Blockchain integrieren. Was heißt das? Klingt jetzt vielleicht irgendwie erstmal kompliziert. Letztendlich wollen sie es quasi Merchants, die irgendwo Visa angeschlossen sind, beim Kartenterminal oder was weiß ich was, ermöglichen, anstatt Dollar zum Beispiel auch dann einfach USDC zu erhalten und das halt dann instant mit gegen null gehenden Fees, dadurch, dass quasi das Ganze auf der Solana-Blockchain stattfinden würde. Ja, und das ist natürlich sehr interessant. Das ist so eine größere Partnerschaft. Ich habe hier gerade mal das Announcement von denen aufgemacht. Sie arbeiten jetzt mit WorldPay und Nuvei zusammen. Das sind scheinbar sehr große Merchant-Netzwerke. Ich kenne mich da ehrlicherweise überhaupt nicht aus, deshalb.
Hey, warte mal ganz kurz. Ich habe das noch nicht so richtig gecheckt. Also das ist im Endeffekt, ich bin ja guter alter Visa-Kunde. Und ich gehe jetzt hier bei mir um die Ecke, habe ich hier so einen tollen Bowl-Laden entdeckt, der im Übrigen nur noch Cashless-Payment macht. Finde ich total klasse. Und dann gehe ich da jetzt hin und dann halte ich da meine Kreditkarte ran. Und dann muss ich als User erstmal gar nichts machen, sondern für mich ist es eine ganz normale Transaktion. Ich muss keine Wallet oder sowas haben. Nee, ne? Nee.
Es geht auf die Merchant-Seite. Ne? Also auf den
der, okay, also der Bowl. Der Händler.
Der Bowl-Laden. Ja. Betreiber, muss dann nicht und ehrlicherweise weiß ich nicht, was da die durchschnittliche Wartezeit ist, aber ich glaube nicht, dass du direkt in der Sekunde, wo du bezahlst, dass der das bei sich auf dem Konto gut geschrieben bekommt, sondern wahrscheinlich irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Banktagen oder sowas, vielleicht auch noch länger, keine Ahnung. Und die kostet es ja immer ein bisschen was. Das ist ja immer diese Diskussion, warum ja wir im fortschrittlichen Deutschland gefühlt überall noch mit Bargeld zahlen musst, weil die Leute immer sagen, ja, das kostet mich so viel quasi, Kreditkartentransaktionen irgendwie zu akzeptieren. Und diese beiden Painpoints sollen damit angegangen werden.
Okay, und also das läuft dann halt so, dass der Merchant geht dann halt zu Visa und sagt, ich möchte an diesem Programm teilnehmen. Der richtet sich dann eine Wallet ein, nehme ich mal an. Sondern,
nee, glaube ich nicht. Nee,
der kriegt es auch auf sein Konto, weil der irgendwie, also wenn es einmal aus dem Bankensystem rausgeht und zu dem nächsten wieder hin und dann muss es wieder auf dein Konto, hast du ja trotzdem eine Wartezeit, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass der Merchant sich aktiv eine Wallet einrichten muss. Ich weiß nicht, wie das Backend-System bei denen ausschaut. Müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du halt da dann einfach quasi das wird sicher halt irgendwie eine Semi-Custodial oder Custodial Wallet sein, wo du dann einfach wahrscheinlich in deinem Backend einfach ein weiteres Tab hast, wo dann halt deine USDC liegen und wahrscheinlich ist schon irgendeine Form von Off-Ramping halt integriert.
Okay, also ich finde das halt eine spannende Nummer und da wäre es jetzt, glaube ich, super, wenn wir André Bajorat hier am Start hätten, der ja auch schon mal zu Gast war, weil ich glaube, so, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie sich das in die komplette Infrastruktur einfügt, weil ich glaube, was viele Leute überhaupt nicht wissen, ist, dass Visa als solches ja zum Beispiel gar keine Karten selbst ausgibt. Also du hast ja eigentlich deine Kundenbeziehung mit deiner Bank, die dir dann halt eine Visa oder Mastercard ausgibt und die kassiert auch die Payment-Gebühren, die der Händler quasi abdrücken muss. Also seine, weiß ich nicht, 0, irgendwas Prozent oder meistens hast du ja eine Base-Fee und dann noch eine Variable-Fee obendrauf. Und das kassiert eigentlich die Bank und die Banken bezahlen dann Visa und Mastercard Lizenzgebühren dafür, dass sie diese Karten ausgeben können und damit verhandeln die halt Verträge. Und ich könnte mir jetzt halt vorstellen, wenn Visa und Mastercard jetzt eigentlich Banken umgehen, weil sie hinten selbst eine Zahlungsabwicklung irgendwie anbieten oder vielleicht auch da Payment, also ich verstehe die ganze Industrie noch nicht so 100%, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn du das halt Blockchain-basiert selbst anbietest, dass du dann halt viele deiner Stammkundschaft oder einen Großteil deiner Stammkundschaft vielleicht wütend machst, wenn es tatsächlich auf Adoption trifft. Also deshalb bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding weitergeht. Und ich glaube, das wäre ein Thema. Da muss ich diese Woche auf jeden Fall mal in den Payment and Banking Podcast reinhören von den Jungs. Vielleicht besprechen die das ja. Und dann bin ich mal sehr, sehr interessiert, was so deren Meinung dazu ist. Was sagst du? Ist das ein Ding, dass jetzt Solana dadurch durch die Decke geht, weil sie so einen großen Player gewonnen haben? Oder zeigt das, dass halt wahrscheinlich die ganzen Payment-Sachen nicht auf Ethereum laufen werden, sondern auf Solana? Oder was ist dein Take zu der ganzen Nummer?
Genau, also ich glaube, letzteres, was du gesagt hast, ich glaube, es zeigt so ein bisschen, dass im Payment-Bereich Solana ein starkes Offering aktuell hat, dadurch, dass es quasi sehr skalierbar und unglaublich günstig ist von der Transaktionskosten her. Auch nochmal quasi ein Faktor, mehrere Faktoren günstiger als jetzt eine Layer 2 Blockchain, wo man auch sagen kann, okay, ist schon günstig, aber wenn du halt jetzt wirklich über, keine Ahnung, wie viel tausende Millionen Transaktionen sprichst, macht es halt einen Unterschied, ob du irgendwie 0,01 Cent oder halt irgendwie 5 Cent für eine Transaktion zahlst, ne? Ist halt irgendwie, slappert sich dann. Und genau, das würde ich sagen, das zeigt das so ein bisschen und ist natürlich sehr interessant. Ich meine, ich glaube, das ist immer noch irgendeine Art von Pilotprojekt. Da geht es jetzt nicht irgendwie, geht es nicht darum, dass morgen hunderttausende Merchants plötzlich USDC rumliegen haben und das alles über Solana läuft. Aber es zeigt natürlich schon so ein bisschen, Visa ist ja auch nicht blöd, die schauen sich auch alles an. Die haben ja auch Piloten auf Ethereum oder EVM-Chains laufen. Aber es zeigt ja schon so ein bisschen, dass das gerade in dem Payment-Bereich, glaube ich, Solana ein starkes Offering hat. Und das ist relativ bullish, würde ich sagen.
Naja gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich in den nächsten Wochen ein paar Push-Notifications von Coinbase bekomme, dass der Solana-Kurs gerade um 10% in die Höhe geschnellt ist. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ist übrigens mittlerweile, also wenn du viele der, ja, wie soll man sagen, Investoren, die gleichzeitig irgendwie so ein bisschen influential sind und Vordenker sind auf Crypto-Twitter, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, die ultra bullish auf Solana sind und das als ihr, also neben Ethereum als ihr präferierteres quasi Layer-One-Blockchain-Investment nennen. Und ja, ich meine, ich glaube, was man dazu sagen kann, der Preis ist jetzt irgendwo wieder da, wo er letztes Jahr im Dezember war, bei $20 oder sowas, glaube ich. Und es ist im letzten halben Jahr schon sehr, sehr viel Positives passiert. Also das ist auf jeden Fall irgendwie nicht eingepreist, beziehungsweise vielleicht ist davon nicht zu stark abverkauft worden. I don't know. Aber es gab jetzt keine großen Preisbewegungen. Auch, du merkst auch, dass du in so einem Bärenmarkt bist, wenn du mal siehst, so ein Announcement mit Visa baut auf Solana. Stell dir mal vor, das wäre irgendwie 2021 rausgekommen. Der hätte wahrscheinlich einen Kurssprung von 30% gesehen oder sowas. Du hattest, glaube ich, Intraday dann irgendwie so 3%. Aber mittlerweile ist es wahrscheinlich irgendwie schon wieder verpufft. Da merkst du einfach, wie unterschiedlich je nach Marktlage solche Informationen auch irgendwo verarbeitet werden und dass das wenig mit irgendwie einer effizienten Bepreisung zu tun hat.
Ja, aber eine Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, du hattest erzählt, es ist ja alles USDC-basiert und USDC, also für die Leute, die jetzt auch zum ersten Mal irgendwie zugehört haben, ist ja ein Stablecoin. Also heißt im Endeffekt eine Art Kryptowährung, die immer genau, also wo ein Coin immer ganz genau ein US-Dollar, ein Euro, je nachdem in welcher Währung der notiert ist, funktioniert und das oder wert ist. Und das funktioniert halt im Endeffekt so, dass die Company, die diesen Coin ausgegeben hat, für jeden Coin, den sie ausgegeben hat, die entsprechende Reserve in Dollar, in Euro etc. in sehr, sehr sicheren Anlagen zurückhält. Also zum Beispiel in Staatsanleihen gepackt hat, vielleicht als Cash wirklich einfach rumliegen hat etc. Und was ich mich jetzt aber frage, du hast gesagt USDC auf Solana. Normalerweise ist es ja so, dass eine Blockchain hat einen Coin oder du hast halt irgendwie so Layer 2s, die halt auf so eine Blockchain aufsetzen und dann vielleicht nochmal ihre eigenen Coins haben. Aber die sind eigentlich immer sehr in einem Ökosystem verhaftet. Und verzeih mir, wenn das jetzt eine komplett dumme Frage ist, aber ist es bei Stablecoins nicht so? Also gibt es USDC auch auf Bitcoin-Blockchain und auf einer Solana-Blockchain und auf einer Ethereum-Blockchain? Oder also wie ist da der Zusammenhang zwischen Stablecoin und den unterschiedlichen Blockchains?
Ja, man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen Native USDC, das heißt der Möglichkeit, bei Circle selber Geld, also bei Circle kannst du dir als größeres Unternehmen ja einen Account machen, quasi ein Bankkonto, und kannst dann sagen, okay, hier liegen irgendwie $10,000 rum, mintet mir jetzt mal bitte $10,000 auf der Solana-Blockchain in Form von USDC. Das wäre dann quasi Native USDC auf Solana. Das ist quasi, das gibt es, versus jemand, es gibt die Möglichkeit quasi zu bridgen, also jemand bridget irgendwie von einer Chain auf die andere USDC. Also das ist, glaube ich, so der Unterschied. Genau, bei Circle ist es tatsächlich so, dass die quasi nativ auf relativ vielen Chains live sind. Ich glaube, es gab erst diese Woche das Announcement, dass jetzt auf Base und Optimism auch natives USDC live ist, versus quasi zuvor musstest du das bridgen. Genau, funktioniert natürlich in dem Fall sehr gut, weil Circle als ja zentrale Entity das quasi ganz gut steuern kann. Und
da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also irgendeiner der alten Folgen. Also hört am besten nochmal alle 74 Folgen nach, da hast du das mal erklärt.
Genau, und somit, ja, quasi ist USDC auf vielen, vielen Chains live. Und ist auch tatsächlich etwas, wo super viele Chains, also wenn du so ein up-and-coming Blockchain-Ökosystem bist, ist es halt unglaublich wichtig für dich, ne? Weil also Stablecoins sind halt ein super wichtiges Produkt in der Kryptowelt und vor allem USDC und Tether wahrscheinlich noch. Und USDC irgendwo live zu haben auf der eigenen Chain ist halt schon sehr wichtig.
Okay, aber auf Bitcoin gibt es kein USDC, ne?
Ich wüsste gar nicht, wie das
funktioniert. Da technisch nicht.
Nee, wahrscheinlich auf irgendwelchen Wäre mal interessant zu sehen, ob es so auf sowas wie Stacks irgendwie so Stablecoins gibt. Weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ich habe keine Ahnung, worüber du gerade redest. Deshalb wechseln wir am besten schnell das Thema. Und zwar hattest du beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert, dass du mal über MakerDAO sprechen möchtest. Und du hast auch gesagt, dass es auch irgendwas mit Solana an dieser Stelle zu tun hat. Ich bin gespannt, wie da die Verbindung ist. Und ich bin auch mal gespannt, ob du mir das Konzept DAO irgendwie... Weil ich finde es halt komplett ein Schwachsinnsbegriff aktuell. Also es ist ja irgendwie so, ich glaube DAO steht für Decentralized Autonomous. Ja, genau. So im Endeffekt, alle dürfen mitbestimmen und so Demokratie in der Businesswelt, wo ich mir halt denke, das hast du ja im Endeffekt bei einer Aktiengesellschaft auch. Also wir kennen dieses Konzept schon, dass du eine rechtliche Hülle schaffen kannst und die wird halt operativ eigentlich von ein paar Individuen geleitet, aber es gibt halt in regelmäßigen Abständen halt Entscheidungen, wo die komplette Community gefragt wird und über gewisse Dinge abstimmen muss. Und deshalb denke ich mir halt so, wow, also der krasse Gamechanger ist das jetzt irgendwie nicht. Deshalb bin ich sehr gespannt. Also ich lehne mich jetzt zurück. Werd hier meinen Notizblock bereithalten und dann werde ich dir entgegenwerfen, wenn ich der Meinung bin, dass du Schwachsinn erzählst. Und ich bin sehr gespannt, was das Tolle an MakerDAO ist.
Na gut, ich meine, also MakerDAO gibt es schon relativ lange. Ich meine, dass die 2014 oder 2015 gestartet haben. Und dann aber erst 2017 ihr richtiges Produkt, den Stablecoin DAI oder damals hieß er glaube ich noch SAI, rausgebracht haben. Und das nimmt vielleicht schon so ein bisschen was vorweg. Also MakerDAO, wie der Name sagt, ist irgendwie eine DAO. Also
wow, vielen Dank.
Eine DAO, in der man aktiv sein kann und es gibt einen eigenen Token, den Maker-Token, MKR ist das Kürzel, mit dem man gewisse Stimmrechte in dieser DAO hat. Und es gibt das Maker-Protokoll, was quasi eine Reihe von Smart Contracts sind und die letztendlich es einem ermöglichen, eine eigene Währung oder einen eigenen Stablecoin zu minten. Also ein Maker-Protokoll ist im Prinzip ein Lending-Protokoll, wo ich irgendwie Assets reingeben kann und als Sicherheit und mir gegen diese Sicherheit dann einen Stablecoin minten kann. Und das ist der DAI-Stablecoin, DAI, der drittgrößte müsste es sein, ja, drittgrößter Stablecoin in der Kryptowelt und somit auch quasi ein dezentraler Stablecoin. Kommen gleich dazu, ob das wirklich so dezentral ist und quasi was das Collateral ist, das den backt. Aber genau, quasi jetzt erstmal, der wird nicht von einer zentralen Company wie jetzt Tether oder Circle rausgegeben, sondern von einem Smart Contract, der auf dem Maker-Protokoll
ganz läuft. Tolle Sache, aber lass uns mal zum Eingemachten kommen, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also okay, diese MakerDAO gibt jetzt einen Stablecoin raus, aber ich habe ja gerade so das Konzept erklärt, du gibst was rein, also du hast halt im Endeffekt irgendeine Reserve, die gegen diesen Stablecoin gehalten wird. Und ich bezweifle ja mal, dass das Fiat-Money sein wird. Also ich gebe diesem dezentralen Etwas ja nicht irgendwie meine Dollar und die werden geparkt, genau, sondern ich tue wahrscheinlich irgendwas anderes rein.
Genau, und ich habe hier gerade mal, wir kommen gleich dazu, was da hinterlegt ist. Vielleicht noch ganz kurz, um es zu erklären. Also die MakerDAO ist letztendlich dafür verantwortlich, was auf dem Maker-Protokoll stattfindet. Auf dem Maker-Protokoll findet Folgendes statt. Da können unterschiedliche sogenannte Vaults geschaffen werden, die mit gewissen Merkmalen ausgestattet sind. Da steht zum Beispiel drin, was als Collateral in so ein Vault reingehen darf, was irgendwie der Collateralization Ratio ist, also wie viel, wie stark darfst du das, was du reingibst, irgendwo beleihen mit DAI und so weiter. Also all solche Themen werden in diesen unterschiedlichen Vaults eben beschrieben. Und die DAO stimmt letztendlich darüber ab, wie viele solcher Vaults es gibt, wie die ausgestattet sind und so weiter und so fort. Und letztendlich gibt es dann einfach ein Frontend dazu, mit dem man mit diesen Vaults interagieren kann. Kannst du dir ähnlich vorstellen wie bei Uniswap. Bei Uniswap gibt es irgendwie auch ein Protokoll. Das sind einfach nur eine Reihe von Smart Contracts. Es gibt aber auch ein Frontend, wo ich dann mit diesen Smart Contracts irgendwie interagieren kann und traden kann. Und hier ist eben der ganz zentrale Bestandteil von dem Maker-Protokoll, ist eben, dass es ein Lending-Protokoll letztendlich ist, wo ich quasi unterschiedliche Collaterals reingeben kann. also quasi dort parken kann und mir dagegen dann DAI minten kann als Stablecoin. Und mit den DAI kann ich dann natürlich wieder viel machen. Du hast gerade eben schon gefragt, was besteht das denn überhaupt? Und ich habe hier ein ganz gutes Dune-Dashboard gefunden zu Maker, das wirklich sehr, sehr viele Details zeigt. Und eine der Charts, die das Ganze zeigt, ist das Balance Sheet. Weil du kannst dir so vorstellen, auf der einen Seite hast du irgendwie deine Assets, das, was quasi geparkt wird. Und auf der anderen Seite hast du deine Liabilities. Das sind eigentlich fast ausschließlich DAI, also das, was du quasi rausgibst, ne? Was Leute dann halten. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, das ist hier Last 12 Month, dann, ich nehme jetzt mal hier irgendeinen Zeitpunkt, keine Ahnung, Mitte Juli. Dann hast du hier es sind insgesamt, was sind das, ungefähr 5 Milliarden, ja, roundabout 5 Milliarden, wir müssen noch ein bisschen zurückgehen. 1. Juni, da sind es ungefähr 5 Milliarden auf dem Balance Sheet. Und das besteht zu 2,1 Milliarden aus Stablecoins, 1,35 Milliarden aus Real-World Assets und 1,33 Milliarden aus Crypto-Loans. Ja, das ist dann sowas wie, wenn Leute irgendwie ETH hinterlegen oder und so weiter. Also das ist der Großteil, dann gibt es noch ein paar kleinere Posten. Aber eigentlich sind die drei Posten die größten, also Stablecoins, die Leute reingeben, Crypto-Loans, also Crypto-Assets, hauptsächlich ETH und Wrapped ETH und Real-World-Assets. Und ich glaube, macht Sinn, dass wir die drei nochmal einzeln betrachten, weil schon beim Thema Stablecoin wirst du dich jetzt natürlich fragen, was für Stablecoins geben denn die Leute bei MakerDAO rein, wenn das der drittgrößte ist und die anderen beiden, so Platz 1 und 2, centralized Sachen sind. Und genau das ist eben das Problem. Es liegt extrem viel USDC auf dem Balance Sheet. Also andersrum gesagt, der DAI-Stablecoin war zum Höhepunkt, jetzt muss ich lügen, irgendwie 2022 oder 2021, mit über 40% USDC gebackt. Wo Leute natürlich gesagt haben, what's the point? Ich kann auch einfach UCC halten. Das Ding ist nicht wirklich dezentral und hat eine sehr, sehr starke Abhängigkeit hinsichtlich UCC. Und das ist, glaube ich, ein fairer Kritikpunkt. Und dem hat man sich auch angenommen. Und wir kommen gleich auf das Thema Real-World Assets zu sprechen. Das ist nämlich so die große Strategie von Maker, wie es weitergehen soll. Und es gibt hier noch eine andere Chart, wo es von 2020 bis 2023, nicht nur die letzten 12 Monate, diese unterschiedlichen Punkte auf dem Balance Sheet aufgezeichnet werden. Und da sieht man, dass der Stablecoin-Anteil als Teil der Reserven stark runtergeht. Und man sieht, dass der Anteil Crypto-Assets, also Crypto-Loans, relativ stabil ist. Wie gesagt, das ist hauptsächlich ETH und Wrapped ETH. Und es gibt einen Bucket, der relativ stark nach oben schießt, und das ist das Thema Real-World-Assets. Und was heißt das?
Übrigens, wenn ich jedes Mal einen Shot getrunken hätte, wenn du Real-World-Assets sagst, dann wäre ich jetzt besoffen. Aber mach weiter.
Komm noch ein paar hinzu. Du kannst auch jetzt noch einsteigen. Ich verspreche dir, du bist trotzdem besoffen. Weißt du, heute Abend. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Also du könntest heute sogar, wenn du möchtest. Aber ich dich kenne, arbeitest du noch bis 10. Real-World Assets. Was jetzt damit auf sich? Letztendlich Tokenisierung von irgendwelchen Finanzpapieren, sei es jetzt Staatsanleihen, sei es irgendwelche Immobilien. Kredite, die gebündelt werden, whatever, irgendwelche Sachen, die quasi off-chain existieren als Finanzprodukt, die quasi on-chain tokenisiert werden. Und nichts anderes macht mehr. Wir haben, meine ich, auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass Maker, das war letztes Jahr irgendwann, da haben sie so einen großen Deal mit einer, ich glaube mit der Société Générale oder mit einer anderen französischen Bank abgeschlossen, irgendwie 100 oder 150 Millionen an Assets, die Bank bei Maker hinterlegt und dann quasi im Gegenzug dazu Stablecoins, also DAI, mintet. Und das ist das, worauf Maker sehr stark setzt. Und das tun sie ja nicht ohne Grund, denn sie haben in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass sie ja nichts verdient haben. Also wir haben ja so oft drüber gesprochen, Stablecoin ist ja so ein tolles Business, weil jemand parkt bei dir Dollar, die kannst du irgendwie in Staatsanleihen anlegen und du gibst ja was raus, wo du diese Zinsen oder das, was du verdienst, nicht weitergibst. Das machen ja Circle und Tether so letztendlich.
Das Problem ist nur, wenn ich meinen Stablecoin halt mit Circle backe, dann kriegt halt Circle die ganze Kohle und nicht du.
Richtig. So, wenn du Circle auf dem Balance Sheet hast, dann hast du nicht viel davon, hast aber trotzdem irgendwie Kosten, weil auch in dieser DAO sind natürlich irgendwo Leute angestellt und du hast irgendwie einen Kostenapparat. Und das haben sie da auch gemerkt, vor allem Maker hat anders Geld verdient. Die haben auch im Bullenmarkt, waren die auch relativ profitabel. Die nehmen sich quasi Fees für unterschiedliche Sachen, die auf ihrem Protokoll geschehen. Also jedes Mal, wenn du so ein Loan dir rausnimmst, sowas, du zahlst halt immer kleine Fees. Ne? Und im Zuge des Kryptowinters jetzt sind natürlich diese Umsätze stark runtergegangen. Und das Ganze war nicht mehr profitabel, sondern sie haben Verlust gemacht. Und dann sind sie natürlich auf den Gedanken gekommen, okay, wir brauchen irgendwie andere Assets, die wir auch selber anlegen können. Haben jetzt selber viel Staatsanleihen und andere Sachen ongeboardet. Und somit sich über diese Real-World-Asset-Stream ganz neue Umsatzmöglichkeiten aufgebaut. Und das ist, glaube ich, auch relativ zukunftsweisend. Und so wie ich Maker verstehe, wollen sie das auch weiter stark ausweiten. Also mich würde es nicht verwundern, wenn wir in Zukunft den Stablecoin-Anteil stark runtergehen sehen. Ich schaue jetzt mal kurz, wo wir aktuell stehen. Wir haben jetzt irgendwie 1,5 Milliarden Stablecoins bei irgendwie einer 5 Milliarden Market Cap, ja, irgendwie so, was sind das, 30% knapp. Also ist auf jeden Fall runtergegangen. Wahrscheinlich wird der ja noch weiter runtergehen, könnte ich mir gut vorstellen. Genau, aber das ist quasi das Kerngeschäftsmodell von Maker, quasi eine Landing-Plattform, wo ich irgendwo Assets reingeben kann. Dagegen kann man sich eine Währung, also ein Stablecoin, rausnehmen und mit dem kann ich natürlich tolle Sachen machen. Jetzt hat Maker ein weiteres Problem gehabt und das ist natürlich dass die On-Chain
Warte mal, bevor wir darüber sprechen, nochmal eine Frage zu diesem Backing. Weil das, ich dachte, du kommst jetzt von alleine drauf, aber ja, und zwar, ein Teil der Reserven sind ja in Ether oder Wrapped Ether gehalten. Inwiefern ist denn mein Stablecoin stabil? Also wenn ich halt zum Beispiel sage, ja, ich verstehe, dass immer wenn ich halt einen US-Dollar zurücklege und wenn ich einen Stablecoin rausgebe, ja, dann ist es ein 1:1 Verhältnis. Aber wenn ich halt ein bisschen Ether hinterlege für meinen Stablecoin und der Ether-Kurs schwankt, dann müsste doch auch der Stablecoin ziemlich unstable sein.
Jein, also es gibt ein Collateralization Ratio, das heißt, es ist wie auf allen oder fast allen Krypto-Protokollen nicht so, dass du dir quasi 100% dessen, was du dort eingibst, als Stablecoin rausnimmst. Also den Loan, den du bekommst, der ist geringer. Sagen wir, du gibst jetzt ein ETH rein, wo sind wir aktuell irgendwie bei 1.600 Dollar oder sowas, dann kannst du dir, keine Ahnung, irgendwie 1.000 Dollar oder 1.200 Dollar rausnehmen und somit hat das einen gewissen Puffer und du kannst dann auch liquidiert werden in deinem Vault. Ne? Und das ist quasi ein Thema.
Was ja, man okay, aber also mal angenommen, so, das wird jetzt ein bisschen abstraktes Beispiel, aber ich habe mir jetzt einen Krypto-Loan rausgenommen, habe da irgendwie, keine Ahnung, 100 Ether hinterlegt und konnte mir dafür 50 irgendwas rausnehmen, also im Wert von 50 Ether irgendwas anderes rausnehmen. So, jetzt schmiert aber Ether ab auf, keine Ahnung, 60 oder so, dann, okay, Ether schmiert ab auf 60. Ich krieg quasi meinen Margin Call. So, du musst meine Sicherheiten nachschießen, wenn ich das halt nicht mache. Dann quasi sagen sie, okay, wir behalten jetzt einfach deine Ether und verkaufen die am Markt und gegen Dollar. Und damit hätten sie, weil ich habe ja nur 50. Okay, got it. Ja, sorry, erzähl weiter.
Und es gibt, genau, und es gibt einen weiteren Mechanismus. Also der DAI Stablecoin ist nicht 1:1 an den Dollar gepackt, sondern das ist so ein, ich weiß, ich habe den Begriff jetzt vergessen, aber so ein flexibler Pack. Und was das heißt, ist, der kann natürlich irgendwie auch mal, keine Ahnung, bei 0,995 liegen oder drüber liegen. Und dann wird das über Incentives geschaffen, dass du quasi deine Zinsen sich erhöhen. Also wenn der, das muss ich kurz richtig bekommen, wenn der DAI zu niedrig ist, genau. Also wenn er quasi unter dem Pack tradet, dann gibt es ja zu viele DAI quasi im Umlauf und dann erhöhen sich die Zinsen für deine Darlehen. Das heißt, du wirst incentiviert, dein Darlehen zurückzugeben. Dein Darlehen gibst du dann zurück, indem du deine DAI quasi zurückzahlst. Die werden dann quasi wieder verbrannt aus dem Umlauf genommen und du kriegst halt dein
ETH oder so immer hinterlegtes zurück. Und andersrum. Dadurch ja eigentlich eher so ein algorithmischer Stablecoin.
Ja, algorithmischer Stablecoin, der aber, also es gibt einen algorithmischen Mechanismus, der den Pack quasi stabilisieren soll, der aber über ich weiß das deutsche Wort nicht, overcollateralized gebackt ist. Der Unterschied zu sowas wie UST war ja, das war ja nicht eins, also du hattest ja nicht diese Reserven auf dem Konto liegen für alle UST, die es im Umlauf gab. Und dann, genau dann scheitert ja dieses Algorithmische, weil dann reichen diese Marktmechanismen, also was ich gerade beschrieben habe, dass irgendwie du über Zinsen incentiviert wirst, immer quasi in die andere Richtung zu traden. Das reicht dann eben nicht mehr aus, weil Leute irgendwann sagen, ist mir egal, wie viel Zinsen ihr mir gibt, das Ding hier, da ist nichts auf dem Konto, ich will mein Geld zurück. Und hier hast du diese Problematik eben nicht, weil das Geld in Form von Stablecoin, Krypto oder Reward Assets quasi ja da ist und es jetzt nur darum geht, jemand zu finden, der irgendwie einen Arbitrage machen möchte zu incentivieren.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt so an dem Punkt, dass ich intuitiv verstanden habe, was es mit der ganzen Nummer auf sich hat. Das Problem ist, ich könnte es wirklich keinem anderen erklären. Aber jetzt weiter auf diesem Thema rumzureiten, wo du eigentlich schon zum nächsten springen wolltest oder weitermachen wolltest, glaube ich, wäre nicht besonders klug aus Medienmacher-Perspektive. Deshalb machen wir an dieser Stelle mal weiter und ich nehme mal als Hausaufgabe für mich selbst mit, mir das ganze Ding nochmal ein bisschen detaillierter anzuschauen. Nur eine Sache, die ich halt da trotzdem sagen will, ist zu dem Thema Dezentralisierung. Also das Ding ist halt faktisch nicht dezentral. Weil ich meine, wenn ein Teil deines Balance Sheets USDC sind, da steht halt eine zentrale Company hinter, die diesen Stablecoin ausgegeben hat. Dann habe ich halt, okay, die Ether-Reserven und so weiter, da würde ich jetzt akzeptieren, okay, das ist komplett dezentral. Aber auch tokenisierte Real-World-Assets sind in meinen Augen nichts Dezentrales. Weil, so wie ich das ganze Prozedere verstanden habe, brauchst du ja trotzdem Individuen und Firmen, die halt diese Real-World-Assets in der echten Welt sich darum kümmern, da halt Verträge mit anderen Individuen abschließen. Und ich bin halt irgendwie darauf angewiesen, dass die halt nicht irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, die Dezentralisierung hier bezieht sich auf die Maker-DAO, die ja letztendlich, also es gibt halt irgendwie, wenn du dir jetzt heute Maker-Token kaufst, kannst du darüber entscheiden, welche solcher Vaults existieren sollen und welche nicht. Du kannst darüber entscheiden, ob mit der Société Générale noch irgendwelche Verträge abgeschlossen werden oder nicht.
Okay, okay.
Verstehe. Darauf bezieht sich das, weil quasi die komplette Governance über das, was auf dem Maker-Protokoll passiert, was letztendlich all diese Dinge sind, die den Stablecoin letztendlich beeinflussen, das ist dezentralisiert. Jetzt kann man darüber streiten, hält Andreessen Horowitz zu viele Anteile noch an Maker, weil die da früh investiert haben und andere VCs und sowas, das ist, glaube ich, eher die Frage. Aber so gesehen würde ich schon sagen, dass das relativ dezentral ist und sie arbeiten stark dran, dass, glaube ich, diese USDC-Abhängigkeit runtergeht. Ich habe noch einen Punkt, den ich machen wollte, genau, was ich vorhin sagen wollte, die haben ein weiteres Problem und das ist ja das, dass die in der On-Chain-Welt die Zinsen nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ja? Seitdem irgendwie du für deine Staatsanleihen irgendwie 4-6% bekommst, ist ja das passiert, dass super viele Leute aus den Stablecoins wieder rausgegangen sind und ihr Geld halt in irgendwelche Staatsanleihen, irgendwelche Money-Market-Fonds gesteckt haben, um darüber halt die Zinsen aktuell mitzunehmen. Und und das ist natürlich für Maker genauso ein Problem, weil wenn quasi ihr Balance-Sheet schrumpft, dann haben sie nicht mehr so viele Assets, mit denen sie irgendwie arbeiten können und können letztendlich nichts verdienen. Das ist wie eine Bank. Ne? Und was sie dann gemacht haben vor ein paar Monaten, ist, dass sie die Zinsrate, die du bekommst, wenn du deine DAI, also den Stablecoin, anlegst, dass sie die enorm erhöht, 1% auf 5%. Also da kann die Fed noch was von lernen. Die Zinssprünge bei Maker, die sind nochmal next level. Also, das ist nichts mit Forward Guidance, also 5% und los geht's. Und genau. Und das haben sehr viele Leute auch in Anspruch genommen. Und es gibt ein Projekt, was im MakerDAO-Kosmos groß geworden ist. Das Ganze heißt Spark Protocol. Und über dieses Spark Protocol, können wir auch verlinken, kann man das eben machen. Da kannst du quasi deine DAI anlegen. Die DAI Savings Rate, genau, das ist dieses SDR DAI Savings Rate, die liegt bei 5% aktuell. Und wenn man DAI hält, kann man die dort einzahlen. Ich meine, dass es lange Zeit immer ausgebucht war, in Anführungszeichen. Also die MakerDAO hat gesagt, okay, bis zu so und so viel 100 Millionen DAI geben wir diesen Zinssatz raus und der ab einer gewissen Utilization Rate geht der dann stark runter. Und
für alle oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nur für neue,
Okay.
Also irgendwo müsst ihr es ja deckeln, weil sie sind jetzt eh schon an dem Punkt, dass sie quasi durch diese gönnerischen 5% sind sie eigentlich wieder an dem Punkt, wo sie das ganze Protokoll irgendwo eher auf Null fahren oder quasi wahrscheinlich sogar Verlust machen. Und die Frage ist jetzt, okay, wie langfristig können sie das überhaupt halten? So, das glaube ich, fasst so mal alle wichtigen Ereignisse rund um das Maker-Ökosystem zusammen. Ist jetzt kein richtiger Token-Deep-Dive. Wir könnten jetzt natürlich drüber sprechen, was ist so ein Maker-Token wert. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal, weil das springt heute wahrscheinlich ein bisschen in den Rahmen. Aber es gibt noch eine interessante News im Zusammenhang und das wieder, führt uns jetzt wieder auf Solana zurück. Von Maker, der Rune Christensen oder sowas, Däne, glaube ich, der hat letztes Jahr ein Endgame, der Endgame für Maker publiziert. Das war so ein Blog Post mit 5 Schritten, die er machen will, um Maker quasi zu revolutionieren und zukunftsfähig aufzustellen. Auch hier schon wieder Dezentralisierung, ne? wenn der Gründer hier so viel Mitspracherecht hat, aber gut. Und der letzte Schritt.
Warte mal, aber das ist das jetzt der Gründer von dem Spiel oder der Gründer von dem Maker DAO?
Was für ein Spiel?
Dieses Endgame.
Ach nein, das ist kein Spiel. Das, so hat er das genannt. Das ist eine Strategie.
Ach so. Ich dachte, das ist jetzt gut, dass du gefragt hast. Irgendein Zombie-Apokalypse-Game oder sowas.
könnte zu einem werden. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft am Ende des Tages. Nee, das ist eine Strategie. Das ist quasi der wahrscheinlich hat ihm BCG hat ihm wahrscheinlich der Endgame verkauft als catchy Title.
Wobei sehr doppeldeutig, ne? Also nicht nur, dass man es mit der Gaming-Industrie verwechseln könnte, sondern halt auch so Endgame könnte halt auch heißen, so dann ist Schluss, Schicht im Schacht oder was den ganzen Laden zu. Also, na gut.
Naja, genau. Und quasi der letzte Schritt, also wir brauchen da jetzt nicht alles durchgehen. Letztendlich geht es darum, dass er die ganzen Governance-Strukturen in der DAO neu aufstellen möchte und so weiter. Und der allerletzte Schritt ist dann, Maker nochmal neu auf einer neuen Chain zu launchen. Man muss sagen, Maker, natürlich, die haben so früh gestartet, sind auf Ethereum, damals gab es nichts anderes. Aber natürlich wollen die sich vielleicht auch in der Zukunft irgendwie anders aufstellen, weil hier sind wir wieder beim Stichwort Payments. Wenn du mit deinem Stablecoin viele Transaktionen machst, sind vielleicht hohe Transaktionsgebühren nicht so sexy. Und er hat sich jetzt diese Woche geäußert auf Twitter und hat gesagt, er kann sich gut vorstellen, dieses Endgame, also den Relaunch von Maker, auf der Solana-Blockchain zu machen.
Eieiei.
So, das ist natürlich Hochverrat in der Ethereum-DeFi-Welt. Vitalik Buterin hat seinen kompletten Maker-Stack verkauft, eine halbe Million Dollar. Wahrscheinlich, weil er beleidigt war, ich weiß es
aber
nicht.
Aber halbe Million finde ich jetzt für Vitalik eigentlich gar nicht so viel. Ich dachte, da hätte er da viel mehr, aber erzähl weiter, ja. Also Vitalik ist wütend.
Vitalik ist rausgegangen. Und weiter Rückenwind für Solana-Ökosystem. Und natürlich ist das schon interessant. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur so eine Idee von dem war und er dachte sich, er tweetet das mal, oder ob das schon irgendwie eine ausgereiftere Sache ist. Ich meine, dass sie von Ethereum runtergehen, das verstehe ich ja aufgrund der Transaktionsgebühren, der skalierbar.
Aber könnten die nicht auf eine Layer 2 gehen?
Richtig, sie könnten auf eine Layer 2 gehen, sie könnten auf irgendeine App-Chain gehen, also Layer 3 in die Richtung gehen. Und er hat aber in dem Tweet irgendwie geschrieben, dass die Codebase, also er hat das auch wirklich eher technisch begründet, dass er gesagt hat, die Codebase und die Art und Weise, die Architektur von Solana ihn überzeugt. Und das werden wir mal verfolgen, inwiefern sich das weiterentwickelt. Das wäre natürlich schon sehr interessant, wenn wirklich eins der größten DeFi und DeFi-Protokolle mit einer schon großen Vision für die Zukunft dann zu Solana wechseln würde. Ich glaube es noch nicht so ganz, aber wir werden es verfolgen und somit schließt sich heute auch mein Solana-Kapitel.
Ich finde es ganz krass. Wie gesagt, ich bin jetzt guter Hoffnung in der Hinsicht. Und ich muss ja mal sagen, also wir haben hier im letzten Jahr sehr viel das Business Development Team von Polygon gelobt. Ich glaube, wir dürfen jetzt den Preis fürs beste Business Development Team weiterreichen an Solana, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein Deal mit Visa eher den Polygon-Jungs und Mädels zuzuordnen ist und jetzt auch vielleicht das Ding halt irgendwie eher bei Polygon landet. Aber ich glaube, die haben jetzt vielleicht erstmal andere Sorgen, da das ganze Business, was sie geonboardet haben, auch da zu delivern, und jetzt teilt sich vielleicht die so in diesen Ökosystemen. Aber toll, Also vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive. Für alle Leute, die jetzt denken, wir sind schon am Ende, sind wir nicht. Sondern wir haben tatsächlich auch noch eine Hörerfrage bekommen. Also wir bekommen ja relativ viele Hörerfragen, ja, auch an der Stelle. Wir haben die alle in einem Backlog. Wir versuchen die auch Stück für Stück irgendwie abzuarbeiten, gucken aber immer, wo was reinpasst, wie viele Themen halt in der Woche unbedingt trotzdem noch besprochen werden müssen etc. Deshalb habt da gerne Geduld, schickt uns gerne weiter eure Fragen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, ist es sogar eine Frage von letzter Woche. Und zwar wurden wir auf Twitter verlinkt mit unserem Handle allescoin_pod. Und da hat uns jemand gefragt, ob es eigentlich Dexes gibt, über die man mit Sparplan in Tokens investieren kann. Die Frage auch ergänzt, ergibt es irgendwie überhaupt Sinn, bei der Volatilität von Tokens mit Sparplänen zu investieren? Und außerdem wurdest du halt noch gefragt, welche Tools du fürs Tracking deiner Investments benutzt. Ich wundere mich, warum nur du da verlinkt wurdest und ich nicht. Ja, ich bin ja auch ein alter Kryptohase, aber ist in Ordnung. Deshalb würde ich vielleicht schon mal eine der drei Fragen, die ja da drin versteckt waren, beantworten und dann darfst du die restlichen zwei machen oder mir auch widersprechen, wie ich die erste Frage beantwortet habe. Ist das fein für dich?
Ja, klar.
Und zwar Gedanke zu Sparplänen. Weil dazu kann ich ja vielleicht auch ein bisschen was sagen, ob es überhaupt bei der Volatilität Sinn ergibt, in den Sparplan oder halt eine Sparpläne im Crypto-Space zu machen. Und da vielleicht für die Leute überhaupt, die noch überhaupt nicht davon gehört haben, die halt wirklich komplett native Krypto-Zocker sind und halt sagen, wie, ich gehe immer all in direkt, ich habe noch nie was von einem Sparplan gehört. Die Idee von einem Sparplan ist halt eigentlich nur, dass du zum Beispiel monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich, keine Ahnung, kannst du den Intervall kannst du dir selbst aussuchen, regelmäßig investierst und das halt auch automatisch tust. Also mal angenommen, du sagst jetzt, bei Aktien macht man das zum Beispiel häufig, du willst ein Vermögen für die Rente aufbauen und fängst halt als 20-Jähriger an, 100 Euro jeden Monat wegzulegen. Und bei einem Sparplan bucht der quasi automatisch deine 100 Euro von deinem Konto ab und investiert die zum Beispiel in einen breit gestreuten ETF. Und der Vorteil von diesem Sparplan ist, du knallst nicht die komplette Kohle auf einmal raus, wenn zum Beispiel der Markt sehr, sehr teuer ist. Ne? Was ist, wenn du jetzt investierst auf einmal sehr viel Geld und dann schmiert der Markt ab. Das ist psychologisch für die meisten Leute irgendwie nicht so toll. Sondern wenn in dem Augenblick, wo du jeden Monat 100 Euro investierst, kaufst du in Phasen, wo der Markt gerade teuer ist. Ja, also wenn die Aktie bei 100 Euro steht, kaufst du halt nur eine Aktie. Wenn die Aktie dann aber auf 50 Euro fällt und du in dem Monat wieder 100 Euro ansparst, kaufst du schon zwei Aktien. Und dadurch verhoffen sich manche Leute, dass sie halt günstigere Durchschnittskosten haben und das nennt sich halt auch Cost-Average-Effekt. Ehrlicherweise gibt es da in der Literatur sehr viel Evidenz dafür, dass eigentlich Time in the Market beats Timing the Market, heißt es da immer. Also lieber direkt alles investieren, weil du dann unter Umständen oder rein statistisch hast du dann halt die größere Erfolgswahrscheinlichkeit, eine hohe Rendite zu machen. Aber das ist erstmal die Idee von einem Sparplan und viele Leute mögen es halt auch aus dieser psychologischen Komponente, weil sie halt keine Millionen haben, die sie sofort investieren wollen, sondern sagen, ich will über 40 Jahre ansparen. Die Frage ist jetzt, wie kommt die Volatilität bei Kryptoassets da ins Spiel? Also dieser Effekt, dass du halt gerade wenig kaufst, wenn der Markt teuer ist und sehr viel automatisch kaufst, wenn der Markt günstig ist, der spielt eigentlich im Sparplan in die Karten. Und deshalb finde ich zum Beispiel diese Logik, monatlich einen festen Betrag im Crypto-Space zu investieren, grundsätzlich aus einer psychologischen Komponente und so weiter, super, super sinnvoll. Die Frage ist halt, nimmst du diesen Sparplan für deine Altersvorsorge und ist es deine einzige Altersvorsorge? Und da würde ich aufgrund der Volatilität sagen, nee, auf keinen Fall. Also es ist ja alles keine Anlageberatung, ne? Aber wenn du, also Volatilität kann halt bedeuten, der Kurs schnellt krass in die Höhe, kann aber auch bedeuten, das ganze Ding ist in 20 Jahren nichts mehr wert. Und wenn du 20 Jahre nur auf Kryptos gespart hast, dann schaust du aber ganz schön in die Röhre. Das heißt, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn ich Sparpläne mache, einen Teil auch Kryptosparpläne zu machen. Warum nicht? Was sich in der Aktienwelt bewährt hat, kann sich auch in der Kryptowelt bewähren. Nur ich würde halt nicht alles auf eine Karte setzen. Das sind so meine zwei Cents zu der Frage Volatilität und Sparpläne. Hast du dem was zu ergänzen, zu widersprechen? Bist du eingepennt?
Nee, also ich würde schon auch sagen, und das machen ja auch viele Leute, dass das ein durchaus sinnvolles Feature ist, wenn man ein gewisses Budget hat und den Markt eben nicht gut timen kann, was, glaube ich, auch im Kryptomarkt irgendwo zutrifft für die meisten, dass das ein tolles Feature ist, um eben einfach Dollar-Cost-Averaging zu betreiben und das ja automatisch schon so ein bisschen zu einer Passivität führt. Und oftmals ist ja passives Anlegen halt dann doch der bessere Weg. Und ja, man somit quasi einfach im Schlaf seine Position aufbaut und dann kann man halt relativ beruhigt dann wenn es irgendwann mal hochgeht, halt irgendwie auch entsprechend irgendwie wieder rausgehen. Von daher macht es total Sinn. Es gibt, glaube ich, auf zentralen Börsen gibt es da sehr tolle Produkte, die einem das ermöglichen. Wir haben ja mal mit Bitpanda gesprochen, die haben, glaube ich, so ein Produkt. Ich bin mir sicher, dass andere Börsen das auch anbieten. Aber das war ja hier nicht die Frage, sondern die Frage war ja, gibt es das auch in der DeFi-Welt auf dezentralen Börsen? Und das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, und ich habe ja gerade parallel, während du gesprochen hast, ein bisschen Research gemacht, ist, dass man das ja mit Gelato ganz gut schön machen könnte. Denn Gelato, den Hilmer hatten wir hier in der Founder-Series mal zu Gast, die ermöglichen ja sämtliche Automatisierungen auf der Blockchain. Und bei so einem Sparplan brauche ich ja nichts anderes. Also, ne, ich brauche ja irgendwie eine gewisse Frequenz, in der ich Transaktionen tätige weiß nicht, einmal wöchentlich für 50 Euro irgendwie ETH kaufen, keine Ahnung was. Ne? Und das kann ich quasi mit Gelato sehr schön im Hintergrund lösen. Da war ich bei denen auf der Webseite gerade eben und habe mal geschaut nach Use Cases. Und es gibt tatsächlich den Use Case Dollar Cost Averaging, was nach meinem Verständnis was ähnliches ist wie irgendwie ein Sparplan. Und da sind jetzt hier zwei Logos drauf. Das Problem ist, ich kann auf die Logos nicht draufklicken und die beiden Logos sagen mir nichts. Ich habe jetzt mal hier eben auf Rechtsklick Inspect Element geschaut. Das eine ist Ricochet. Kenne ich nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, was die genau machen. Das andere steht, dass das Abracadabra ist. Abracadabra sagt mir schon was, aber ich weiß nicht, ob die noch wirklich live sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne keine gute App, aber bitte schickt uns das zu, wenn ihr sowas nutzt, wo man Dollar Cost Averaging kostengünstig auf einer dezentralen Börse
machen kann. Aber warum sollte ich das überhaupt auf einer dezentralen Börse machen? Weil die Frage, die ich mir gerade stelle, also ich verstehe total den Sinn von.
Naja, du willst deine Assets selber verwalten.
Ja, verstehe ich schon. Aber also, ganz, ganz grundsätzlich habe ich es schon verstanden. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, weil ich habe ja Coinbase, die haben übrigens auch einen Sparplan. Und ich habe dann halt nämlich gedacht, weil Coinbase hat ja auch eine Wallet und ich kann ja quasi auch in der Coinbase Wallet App direkt handeln, ob da auch dieses Sparplanprodukt angezeigt wird.
Ah, das wäre cool.
Haben sie aber nicht. Also, oder beziehungsweise habe ich es gerade nicht gefunden, weil ich habe versucht, dir zuzuhören und gleichzeitig zu gucken. Deshalb kann gut sein, dass ich mich da geirrt habe. Weil die Frage, die ich mir gerade stelle, du willst monatlich Kryptos kaufen und der Sparplan hilft dir, es nicht zu vergessen und dich halt auch zu zügeln, weil du halt nicht dran denkst, etc. Aber du musst ja jetzt nicht, also kommt drauf an, wie hoch deine Sparplanraten sind, aber ich glaube, es ist noch irgendwie ein vertretbarer Aufwand, bevor ich jetzt anfange, mir irgendwelche Web3-Automatisierungen selbst zu bauen, wo ich wahrscheinlich alles verkacke und dann Haus und Hof quasi setze, würde ich halt im Endeffekt einen Sparplan auf einer dezentralisierten Börse einrichten und halt irgendwie darauf achten, dass ich alle, keine Ahnung, 6 Monate mache ich mir einen scheiß Kalendereintrag, muss ich für die Steuererklärung eh machen und dann ziehe ich alle 6 Monate mir die Kohle die Coins, die sich halt angesammelt haben, dann auf meine selbstverwahrte Wallet oder von mir aus mache ich es alle 3 Monate, also kommt halt immer ein bisschen drauf an, welches Risiko man da jetzt zentralisiert sieht, aber.
Und es gibt noch einen Punkt, Flo, tatsächlich, möchtest du den Sparplan aus einer bestehenden Stablecoin-Position herausmachen?
Ja, okay.
Also sagen wir, du hast jetzt im letzten, na weißt du, es gibt ja 2 Use Cases. Es gibt ja den einen, wo du sagst, hey, bei mir jeden Monat von meinem Einkommen bleiben irgendwie so 4 Euro übrig. Und ich will monatlich von meinem Bankkonto bei meiner Hausbank jetzt irgendwie 50 Euro in Krypto investieren. Das ist ein anderer Use Case, als ich habe irgendwo 5000 USDC rumliegen und ich will die jetzt über die nächsten 18 Monate graduell in Bitcoin ETH investieren. Wenn ich eh schon USDC rumliegen habe, dann macht für mich der quasi dezentrale Sparplan noch mehr Sinn, weil dann habe ich quasi ja schon meine Assets on-chain. Wenn ich tatsächlich vom Bankkonto das mache, dann würde ich wiederum sagen, ist das auf der zentralen Börse natürlich viel einfacher, weil dort das On-Ramping viel einfacher ist. Ne? Also du kannst ja dann einen Dauerauftrag von deiner Bank zu hier Coinbase machen oder wo auch immer und kannst dort entsprechend deinen Sparplan dann buchen. Und dann kannst du ja immer noch, wenn du die Assets dort nicht liegen haben möchtest, kannst du dann immer noch, wie was du gerade gesagt hast, irgendwie alle paar Monate was runterziehen.
Den Case wiederum verstehe ich sehr, den du gerade beschrieben hast, also den zweiten. Und da frage ich mich halt, okay, das ist ja so super einleuchtend, ich verstehe nicht warum, also wenn du gerade sagst, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die großen dezentralen Börsen schon kennst und jetzt auch mal 3 Minuten drüber nachgedacht hast oder dir das angeguckt hast. Und wenn du es halt nicht sofort gefunden hättest, würde ich halt sagen, wir haben ja mal darüber, über das Comeback, da müssten wir vielleicht auch mal eine Folge machen von SushiSwap, ja, die ja irgendwie so ein bisschen in Straucheln kam und keine Ahnung, da haben sie den großen Masterplan vorgestellt. Also da hätte ich aber gesagt, scheiß auf den kompletten Masterplan, weil ein Sparplan ist für eine dezentrale Börse erhöht halt das Handelsvolumen, weil du halt im Endeffekt die Leute vergessen, dass sie eigentlich handeln wollten bei dir und du hast sie da halt eingeloggt.
Subscription Revenue.
Ja, Subscription Revenue. Also warum? Das ist doch das Erste, worauf die Leute da denken, also kommen müssen. Verstehe ich nicht, warum die es noch nicht gebaut haben.
Ja, interessant. Vor allem mit Layer 2s, ne? Also da ist das ja dann wirklich auch quasi für kleinere Beträge sinnvoll, sowas umzusetzen. Aber gut, lass uns noch kurz den zweiten Teil dieser Frage abhandeln, weil ich habe ja noch ein weiteres Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Und das war jetzt hier, wie trackt Julius seine, oder welche Tools nutzt du, Julius, fürs Tracking deiner Investments? Gute Frage. mehrere Sachen. Ich habe natürlich irgendwie einen Excel-Sheet, was ich mir selber gebastelt habe, wo ich irgendwo Sachen tracke. Auch über Wallets hinweg. Ich nutze immer mal wieder gerne...
auch mal ein kleines... Also wenn du ein tolles Template hast, weil du es irgendwie mit automatisiert...
Nee.
Okay. Sonst hätte ich
gedacht... wirklich tatsächlich nichts, worauf ich stolz bin. Okay. Also da will ich eher einmal den Spieß umdrehen und sagen, hier alle Excel-Magicians, wenn ihr irgendwie stolz auf eure Excel-Templates seid, schickt mir mal was durch. Dann probiere ich es gerne aus. Das ist nichts Besonderes. auch keine Automatisierungslogik oder sonst was drin. Ansonsten tatsächlich nutze ich D-Bank gerne. Ich finde diesen Uniswap-Wallet-Tracker oder dieses Produkt, was
ich gebaut,
super. Und natürlich, wenn man Geld auf zentralen Börsen hat, dort wird es einem super einfach gemacht. Ne? Also die haben tolle Visualisierung. Da ich die auch in der Vergangenheit natürlich immer viel genutzt habe, da jetzt nicht viel rumliegen habe, aber das kenne ich natürlich auch und da wird es einem sehr einfach gemacht.
Aber warum nutzt du überhaupt mehrere? Also so zum Beispiel D-Bank hat ja auch eine coole Aufzeichnung. Also warum nicht einfach deine Wallet mit D-Bank connecten und dann hast du doch alles? Also da sind nicht alle Chains geonboardet, ne?
Genau. Und ich finde, also ich probiere auch einfach mal gerne neue Sachen. Also für mich ist jetzt irgendwie ein Wallet-Tracker ist jetzt irgendwie, man würde meinen, es ist keine Rocket Science und da habe ich jetzt auch keinen großen Lock-in, ne? Also ich kann ja einfach neue Sachen ausprobieren, es kostet mich ja nichts. Probiere ich da einfach gerne neue Sachen aus. Ich fand das Metamask-Produkt sehr gut, weil das auch über alle EVM-Chains dir es hinweg aggregiert, in einer Art und Weise, die ich irgendwo ganz, ganz gut fand. Am übersichtlichsten ist es tatsächlich in irgendwie nativen Wallet-Apps gelöst oder halt bei zentralen Börsen auf deren Plattform, also auch sowas, wie irgendwie die Uniswap tatsächlich oder unsere Freunde von Ultimate, die haben das, glaube ich, auch in ihrer App toll gelöst. Also in den Apps selber ist das immer sehr gut, aber es gibt ja immer noch die Meta-Ebene, weil die meisten Leute haben ja irgendwie mehrere Apps, mehrere Wallets und das ist ja das Problem und das ist dann auch irgendwie auf unterschiedlichen Chains und da tatsächlich nutze ich dann irgendwie, habe ich dann mein Excel, wo ich die Sachen eintrage und dann geht das ganz gut. Aber jetzt wahrscheinlich irgendwie keine wirklich befriedigende Antwort. Ich nutze denselben Quatsch wie alle anderen auch.
Ja gut, aber können wir ja mal machen irgendwie von wegen, die Leute sollen uns einfach mal schreiben, was sie benutzen. Und dann können wir, ja ich weiß nicht, wie wir es machen. Vielleicht machen wir morgen, also wenn die Folge rauskommt, irgendwie in unserer Instagram-Story eine kleine Umfrage, wo die Leute halt einfach eintickern können. Schreib uns deine Wallet oder dein Tracking-Tool, was du benutzt. Und dann machen wir einfach einmal ganz easy peasy eine Liste, die wir halt auch auf Instagram teilen und fertig und dann mal gucken, vielleicht hat die Community ja dann noch irgendwie so den Mega-Hint. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, weil du hast mir erzählt, du hast noch ein Thema, über das du mit mir reden willst. Ich gucke hier gerade.
Das hast du übersprungen. Ich habe schon auf Fett gemacht in so einem Google.
Ja, stimmt.
Aber du hast das für dich gesehen. Wir machen hier immer so viel, wir machen es immer so oft lustig darüber, dass die ganzen NFT-Kollektionen den Bach runtergehen und sie tun es immer noch. Und es sei uns vergönnt, oder mir, weil ich das 2021 schon gesagt habe, als ich einen Großteil meiner NFT-Holdings verkauft habe und ich damals belächelt wurde. Deshalb mache ich das. Aber ich wollte heute mal mit dir ein paar Beispiele durchgehen von Kollektionen, die sich sehr gut halten und von so ein paar Bereichen der NFT-Welt, von denen ich auch relativ viel halte und die zeigen, dass sie auch in so einer Phase der irgendwie des absoluten Kryptowinters relativ stabil sind.
Ich würde zwei Sachen in den Ring werfen. Wahrscheinlich drei würden mir jetzt einfallen.
Okay.
Ja, also okay. Nummer eins wird wahrscheinlich CryptoPunks, weil es irgendwie so die ersten waren, ja, haben sich irgendwie ganz gut gehalten. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich mit Checkmarks um die Ecke kommen, also dieser Dude, der da hier so blaue Haken verkauft hat, die dann irgendwann zu schwarzen Haken werden und dann irgendwann zu goldenen und keine Ahnung. Dann wahrscheinlich ein paar so Generative Art Dinger, über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Und vielleicht noch Bored Apes.
Also, ich wollte eigentlich nur über NFT Art sprechen oder über grundsätzlich über Kunst-NFTs. Checks sind, glaube ich, auf jeden Fall ordentlich runtergegangen. Das gleiche für Bored Apes sind irgendwie bei 2560 ETH mittlerweile. Also jeder, der sein Bored Ape fleißig gehodelt hat, der schaut sich auf jeden Fall auch um. CryptoPunks ist eine sehr interessante Frage. Die sind natürlich auch runtergegangen. Aber, und da habe ich gestern witzigerweise mit unserem Freund Jochen Dreißigacker zugesprochen, weil er mich gefragt hatte, quasi, was ist das bessere Investment, irgendwie CryptoPunk oder Bored Ape kaufen. Und wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, aber ich habe ihm in der Frage gesagt, ich würde mich immer für eine CryptoPunk entscheiden, weil die jetzt auch im Zuge des Marktes irgendwie relativ stark abverkauft wurden, aber meiner Meinung nach viel, viel mehr Substanz haben und diesen OG-Stempel, die erste ihrer Art, viele Kunstsammler, viele Museen sammeln, kaufen CryptoPunks. Ich glaube, es gibt keinen, oder ich weiß nicht, ich kenne kein Museum, was irgendwie ein Bored Ape hält. Deshalb würde ich mich mal dafür entscheiden. Aber ich habe tatsächlich eigentlich zwei andere Kollektionen aus dem Bereich Generative Art oder NFT-Kunst mitgebracht, die ich dir mal vorstellen wollte. Und woran man ganz schön sieht, wie sich das hält. Und die erste Kollektion ist von dem vom Gründer von der Website Artblocks. Ja, Artblocks habe ich dir mal, glaube ich, auch vorgestellt. Das ist so ja die führende Webseite, wenn es um Generative Art geht, also um Kunst, die mithilfe von Algorithmen auf der Blockchain generiert wird und dann dort gespeichert wird. Und man kann sich das so vorstellen, diese Künstler, die feintunen da ihre Algorithmen und irgendwann sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, okay, jedes Mal, wenn ich dem Algorithmus sage, jetzt gib mir ein neues Bild, schauen die irgendwie alle ganz cool aus und haben eine gewisse Varianz und so weiter. Und dann, was dann passiert, dann gibt es halt eine Mint, da sagt man dann, okay, dieser Algorithmus, der wird quasi on-chain gespeichert und der wird jetzt genau, ist unterschiedlich, ne, 1000 Mal, 2000 Mal, 10.000 Mal, wie auch immer, wird der getriggert und so oft spuckt dann irgendwelche Bilder raus und das ist dann eine Kollektion und es wird nie mehr Bilder von diesem einen Algorithmus geben. Jemand, der das gemacht hat, ist der gute Snowthrow. Ja, heißt eigentlich anders, aber das ist sein Künstlername.
Ach was.
Surprise. Snowthrow. Der die Kollektion Chromie Squiggle gelauncht hat. Und jetzt musst du vielleicht mal parallel, damit du mir so ein bisschen folgen kannst.
Ich hab gerade schon nach ihm gegoogelt. Er heißt übrigens Eric Calderon. Laut Google Infobox da.
Genau, und vielleicht kannst du nochmal Chromie Squiggle dazu eingeben oder vielleicht kommt das eh schon in den Suchergebnissen. Dann siehst du auch visuell, über was wir hier sprechen. Das ist eine der Kollektionen im Generative Art Bereich, die ein sehr, sehr gutes Rating hätte, wenn es irgendwelche Ratingagenturen gäbe und sehr angesehen ist.
Also für die Leute, ne, die jetzt gerade kein Gerät zur Hand haben, wo man jetzt sich was anschauen kann. Ich bin hier gerade auf OpenSea und gucke mir diese NFTs an. Und das ist halt wirklich, also diese Art von Kunst ist so Kunst, wo Leute sagen, die sich für Kunst nicht interessieren, ja, so ein Strich kann ich auch malen, wa? Und genau so sieht das aus. Also im Endeffekt sind das halt Kringel, die unterschiedliche, also wo so Farbverläufe drin sind, aber sie sehen halt wirklich aus, als wenn jemand mit dem Finger auf einem iPad gemalt hat, so, und halt eine Art Welle gemalt hat oder so.
Ja, du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also es sind so, könnte auch so eine Süßigkeit sein. Es gibt auch diese so saure Würmer oder sowas heißen die. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen zu verstehen. Es sind so genau, wie so ein so ein geschwungener Strich, wie so ein Würmchen. Und die haben unterschiedliche Farbverläufe. Die meisten haben irgendwie so eine Art von Regenbogenfarbverlauf. Ne? Und die schauen unterschiedlich aus. Wenn du das Ganze bei OpenSea mal nach Preis sortierst, aber vom teuersten zum günstigsten sortierst, dann siehst du auch die ganz seltenen. Die haben dann teilweise fast gar keine Farben oder haben so ganz
699 Ether. Ich glaub mich,
Alter, dafür das gelistet, ne? Das ist nicht der Verkaufspreis. Naja, wir driften hier schon wieder ab. Auf jeden Fall gibt es diese Kollektion Chromy Squiggles, wie ich finde. Ich finde es auch visuell, ich finde die wirklich sehr schön interessant. Wenn du jetzt mit den absoluten NFT-Nerds hier sprechen würdest, dann könnten die dir wahrscheinlich 3 Stunden runterbeten, wie sich die unterschiedlichen Chromys unterscheiden, was teuer ist, was nicht teuer ist. Zum Beispiel ein sehr konstanter Farbverlauf, der das komplette Farbspektrum abdeckt. Die sind viel mehr wert als welche, die irgendwie nur von lila bis rot gehen oder wie auch immer, ne? Und das ist aber eine Kollektion zum Beispiel, und was da sehr interessant ist, die letzten knapp 800 Mints hat sich dieser gute Snowfrow selber zurückbehalten und hat gesagt, er hat gesagt, nicht für mich, sondern die werde ich verschenken an Leute, die irgendwie, die ich interessant finde, die für uns als Community, als Haltergruppe von diesen NFTs irgendwie Mehrwert sind und hat jemand rausgeschenkt.
Witzigerweise wahrscheinlich an seine Schwester, an seine Schwägerin, an seine...
Nee, so sind die Leute da nicht gestrickt. Und er hat letztens mal wieder ein paar verschenkt und ich meine, aktuell gibt es nur noch, ich glaube, es gibt nur noch 5 oder so, die noch nicht gemintet sind. Also mittlerweile
der
sind
Typ wird so
alle,
gute Freunde haben, Alter, du glaubst gar nicht.
Der hat sehr gute Freunde. Und was aber ganz interessant ist, wenn wir uns jetzt mal hier den Floor-Price-Verlauf anschauen. Also hier ist 2021 gestartet, war natürlich ewig lang gar nichts wert. Da ärgern sich auch viele, dass sie da nicht zugeschlagen haben. Dann im Sommer 21, jeder, der damals aktiv war, erinnert sich zurück, Sommer, so Juli 21, war der absolute Artblocks-Hype. Da ist alles, was auf Artblock gelauncht ist, komplett durch die Decke gegangen. Chromy Squiggles sind bis auf einen Floor-Price von 30 ETH hochgegangen. Natürlich danach runtergecrashed. Aber sind jetzt eigentlich seit dem Frühjahr 2022 sehr konstant auf einem Floor-Price von irgendwie zwischen 8 und, wo sind wir jetzt aktuell, 12 ETH. Ja? Du siehst das auf OpenSea, wenn du gerade die Kollektion offen hast, wenn du auf den Reiter Activity gehst, dann siehst du so einen Preisverlauf, ja, falls du das auch sehen möchtest. Und das ist jetzt schon ganz interessant, weil es ist ja wirklich ganz unterschiedlich zu den ganzen Profile-Picture-Kollektionen. Und da siehst du schon, dass die Leute, die diese NFTs halten, entweder die sehr langfristig halten oder dass jedes Mal, wenn der Preis unter eine gewisse Schwelle geht, es genug Käufer am Markt gibt, die sagen, okay, zu dem Preis kaufe ich es mir, egal ob jetzt gerade irgendwie der Kryptowinter ist. Wahrscheinlich, wenn man sich die Holder-Statistics anschauen würde, gibt es auch einige Wallets, die vielleicht schon irgendwie bekannt sind, die gelabelt sind von Museen, von bekannten Sammlern und so weiter. So, das als Beispiel jetzt einfach mal nur von Kollektionen. Und by the way, das ist immer noch die Hälfte des Floor-Price von einem Board Ape, ne? Das ist als Beispiel von Kollektionen, die relativ wertstabil jetzt sind und die für mich einfach wirklich in diese Kategorie digitale Kunst fallen, die ich vermute sehr langfristig auch existieren werden. Da werden noch viele weitere Kollektionen drumherum geben. Es gibt ja andere auch, die auch sehr erfolgreich sind. Aber ein ganz schönes Beispiel.
Das ist echt eine krasse Nummer und auch eine coole Geschichte irgendwie. Also ich finde es halt wirklich, guckt euch diese Bilder mal an, weil es sind wirklich so Bilder, wo du sagst, ja, das hätte ich auch gekonnt. Aber ich finde es trotzdem cool, wie da so halt so ein nachhaltiger Hype drüber generiert wurde. Ich frage mich gerade, ob Snowfrow oder wie auch immer er hieß, vorher tatsächlich ein bekannter Artist war oder wie der es geschafft hat, diesen Hype loszutreten. Nee. Das würde mich mal interessieren, so eine Case-Study, wie sowas überhaupt in Gang gesetzt wurde. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir dieses Thema so spät hier im Podcast besprochen haben, weil ich glaube, wir haben ein paar Leute verloren auf dem Weg mit Dai und so. Und die verpassen jetzt hier dieser kleine Schmankerl, was du hier noch so ganz am Ende mitgebracht hast. Ehrlicherweise, weil ich es verpennt habe, das Thema überhaupt anzusprechen. Aber ja, krasse Nummer.
Ja, und ich hab noch ein zweites Schmankerl, fällt in so ein bisschen dieselbe Kategorie. Und vielleicht auch etwas, wo der oder die eine schon dazu relaten kann. Es geht um den Künstler Refik Anadol, der im Zuge dieses grundsätzlich digitalen Kunsthypes und auch NFT-Hypes auch sehr groß geworden ist. Der existiert auch außerhalb der NFT-Welt, ist so riesig bekannt. Ich habe den zuletzt
gesehen. Also ich gucke mir gerade Bilder von ihm an, für die Leute, die es wieder nicht hören. Das sieht ein bisschen aus wie so Wallpaper von
Nein, pass auf. das ist komplett crazy, was der macht. Also ich war im Dezember in New York und zu der Zeit hat der im MoMA gerade ausgestellt, was der und das ist wirklich das.
Davon hast du mir Bilder geschickt, ne?
Ja, das ist Videos, was ist Videokunst, die der macht.
Ja, ich will bloß, ich versuche doch gerade den Leuten hier nur zu erklären, die es nicht sehen können. Ja, also total toll. Ich versuche bloß, also kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so ein Samsung-Telefon kauft oder ein Apple-Telefon, dann sieht man doch da halt so dreidimensionale Formen, die als Wallpaper funktionieren. Und manchmal, ich weiß gar nicht, ob das Audi ist oder keine Ahnung, so Autohersteller oder so halt Firmen, die besonders fancy Fernsehspots machen, die haben manchmal auch so ganz dunkler Raum und dann halt im Endeffekt so Grafiken, die fast wie auf dich zuströmen. Und so sieht das aus. Also es sieht auch wirklich krass aus. Ihr müsst es euch einfach mal angucken. Ich habe es jetzt nur versucht, den Leuten mal so zu beschreiben, weil du so skeptisch guckst, aber erzähl gern weiter. Meine Güte, nichts darf man nie mehr sagen.
Was der gemacht hat, kommt eigentlich, glaube ich, so ein bisschen aus der Research-Ecke von der Uni. Die haben jahrelang Daten gesammelt aus der Natur, sehr viel Pflanzen, irgendwelche Wasserbewegungen, sonst was, und haben damit AI-Modelle trainiert, die jetzt wiederum selber eigene mit eigenen Bildern oder Videos letztendlich sich ausspucken. Also die AI hat mal gesehen, wie die Natur funktioniert. Er hat einen kleinen Tweak selber, wie sie sich da selber vorstellt. Und er nennt diese Modelle auch teilweise, ich glaube, irgendwie Hallucinations oder Dreaming und so. Es geht darum, dass die AI quasi träumt und wie die sich die Welt vorstellt. Und
stell dir mal vor, du nimmst ein paar Pilze und guckst dir sowas denn an. Das muss ja komplett gestört sein.
Ja, wahrscheinlich. Es ist auch ohne Drogen komplett gestört. Also ich hätte da stundenlang davor sitzen können.
Und es ist auch wirklich, also kein Scheiß, ich scroll hier gerade durch die Google-Bilder durch und ich habe das selten, dass ich so das Verlangen habe, auf jedes Bild einmal drauf zu klicken, um es nochmal größer zu sehen. Weil es, also wirklich.
Wir können ja in unsere Story, ich habe ja noch einige Videos aus von meinem New York-Besuch, wir können ja vielleicht in unsere Story eines der Videos mit reinpacken. Da müssen wir hier nicht so kryptisch um den heißen Brei rumreden.
Ja.
Aber was ich eigentlich sagen möchte, der ist damit extrem erfolgreich. Wenn du jetzt mal googelst Las Vegas Sphere, Refik Anadol, wirst du sehen, dass in Las Vegas eine riesen Glaskuppel jetzt gebaut wurde.
Das habe ich gesehen.
Genau, das hab ich gesehen. Und das bespielt er jetzt auch. Und er ist aber auch in der NFT-Welt aktiv. Also du kannst auch limitierte Versionen seiner Videos, seiner Kunstinstallation als NFTs kaufen. Und das jetzt vielleicht mal als zweites Beispiel. Der hat vor, ich glaube, 1,5 Monaten mal wieder eine Kollektion gelauncht, die hieß Winds of Java Nava, wir werden es verlinken, ist relativ günstig gestartet. Das konntest du vor irgendwie 1,5 Monaten noch für 1,5 ETH kaufen. Und mittlerweile ist der Floorpreis bei 9,5 ETH. Einfach nur mal als quasi kleiner Lichtblick. Auch in der NFT-Welt passieren nach wie vor tolle Sachen und man kann irgendwie auch hier profitabel investieren.
Das wäre tatsächlich auch eine Sache gewesen, die ich mir gekauft hätte. Also jetzt nicht mehr für 9 ETH.
Sagst du jetzt, ne?
Also nicht aus Investitionsgründen, sondern das wäre, also wahrscheinlich, wenn du mich mal wieder in eine Hausaufgabe geschickt hättest und gesagt hättest, kauf dir mal ein NFT und ich wäre auf so einen Marktplatz gegangen und die hätten mir, weiß ich nicht, so 100 NFTs angezeigt und ich hätte mir eins aussuchen sollen und da wäre das dabei gewesen, für günstig, ne? Hätte ich gemacht. Hätte ich gemacht, sage ich dir.
Hätte Fahrradkette. Auf jeden Fall ist das ein weiteres Beispiel, glaube ich, von digitaler Kunst, die außerhalb, aber auch in der NFT-Welt existiert und wirklich super erfolgreich ist. Und ja, das sind für mich so Beispiele, wo ich einen super Product-Market-Fit von irgendwie der Technologie und dem Anwendungsfall finde, irgendwie digitale Kunst und quasi Scarcity von digitaler Kunst irgendwie zu schaffen. Das geht halt nur mit NFTs im Zweifel. Und damit, mit dem Lichtblick können wir auch gerne heute Schluss machen. Aber das wollte ich mal erwähnt haben.
Ja, können wir leider nicht. Also ja, wir sind fast am Ende, aber wir haben noch so ein bisschen Schulden einzulösen, weil wir haben letzte Woche über das Gewinnspiel der Technischen Universität München gesprochen. Oder nicht der Uni als solches, sondern da gibt es in dem Rahmen einen
Blockchain Club.
Genau. Und da gibt es eine Veranstaltung, wo wir 2 VIP-Tickets verlost haben, also 2x1 VIP-Ticket. Aufgabe war unser Reel, was wir letzte Woche Samstag gepostet haben, einmal zu liken und dem LinkedIn-Account des Blockchain Clubs zu folgen. Die ganze Nummer haben wir jetzt auch ausgelost. Ich will aus Privatsphäre-Richtlinien-Gründen hier jetzt nicht die Personen nennen, die gewonnen haben. Aber ich mache das einfach so, Ihr könnt ja von mir aus alle untereinander einmal euch anschreiben und gucken, falls jemand uns nicht glaubt, dass tatsächlich zwei Leute gewonnen haben. Aber die beiden Leute, die gewonnen haben, werde ich auf Instagram einmal informieren. Deshalb checkt bitte euren Instagram-Account regelmäßig. Alle anderen, die halt auch bei so fancy Sachen mitmachen wollen, wie wir sie jetzt hier haben, die Julius Bilder oder persönlichen Reisereport haben wollen, die sollten auf jeden Fall unserem Instagram-Account folgen. Allescoin_pod ist auch unser Twitter-Handle. Schreibt uns gerne Themenwünsche, Kritik, Fragen, Feedback, was euch so auf dem Herzen brennt, auf der Seele brennt. Ich habe keine Ahnung von Sprichwörtern, deshalb sollte ich jetzt wirklich die Klappe halten. Aber bevor ich das tue, auch nochmal bitte der Hinweis, bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify sehr, sehr gerne positiv und erzählt euren Freunden davon, genießt das Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht gut, Julius.
Ciao, Elon Musk.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.